Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami. Norwegen gegen England und natürlich hat bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, das sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Auch der dritte Gastgeber ist raus. Selbst de Bellegun hilft den USA nicht im WM-Achtelfinalspiel gegen Belgien. Die Partie wird komplett überschattet vom FIFA-Skandal. Das hilft den Soccerboys wirklich gar nicht. Belgien ist weiter die USA völlig von der Rolle und Belgien trifft dagegen im Viertelfinale auf Spanien. Dass die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo dann zumindest, Zitat, höchstwahrscheinlich endgültig beendet. Hier ist der Podcast von NTV Sport während der WM täglich. Hallo und willkommen, wunderschönen guten Morgen. Hier ist NTV Sport täglich mit dem Update zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wir wollen heute sprechen über die Viertelfinalisten Spanien und Belgien. Spanien gewinnt das iberische Derby gegen Portugal in der Nachspielzeit mit 1:0 und Belgien macht kurzen Prozess mit dem letzten verbliebenen Gastgeber im Turnier. Mit den USA gewinnt 4:1. Dann gibt es auch noch von meinem wunderbaren Kollegen Stefan Ürsfeld aus Mexico City ein Recap zu diesem, ja was war's, Jahrhundertspiel Mexiko gegen England vor einem Tag. Da wollen wir auch nochmal drauf schauen und dann haben wir auch wirklich den Deckel drauf auf die gesamten sportlichen Leistungen aller drei Gastgeber, die allesamt es weit schaffen ins Achtelfinale, aber dann auch die Segel streichen müssen. Also es ist jetzt schon noch eine sehr europäische Angelegenheit. Wir haben 5 oder 6 europäische Teams unter den letzten 8 im Turnier. Wir haben natürlich noch Argentinien, das heute dann einsteigt in das Achtelfinale gegen Ägypten. Wir haben Marokko, die sich bereits qualifiziert haben fürs Viertelfinale. Aber soweit erstmal die Standortbestimmung hier am 27. Tag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Und jetzt gehen wir rein mit dem Blick auf die Partie Portugal gegen Spanien. 21 Uhr wurde das Duell angepfiffen in Dallas. Und Portugals spanischer Trainer Roberto Martinez, der hat einmal gewechselt im Vergleich zum knappen 2:1 gegen Kroatien. João Felix kam rein für Rafael Leão. Das war eine Überraschung durchaus, weil Rafael Leão zuletzt gut gespielt hat. Luis de la Fuente, sein Counterpart auf spanischer Seite, der dagegen setzt auf dieselbe Startelf wie beim 3:0 gegen Österreich. Und das sollte sich schlussendlich auch bezahlt machen. In der Hitze von Dallas allerdings nicht im Stadion, denn das ist ja eines der 3 klimatisierten Stadien dieser WM. Die Spanier in der 8. Minute müssen sie in Führung gehen. Dani Olmo steckt durch auf Mikel Oyarzabal und der schießt frei vor dem portugiesischen Torwart Diego Costa knapp daneben. Das war die 100%ige Chance für die Spanier. Danach gibt es Gelegenheiten auf beiden Seiten. Gegen Ende der ersten Halbzeit ist allerdings Portugal das etwas gefährlichere Team. In der 41. Minute Nuno Mendes mit einem abgefälschten Schuss, der an die Latte knallt. Da wäre es fast passiert, da wäre fast das erste Gegentor für die Spanier gefallen. Da hätten die Spanier fast das erste Gegentor dieser WM kassiert. Sie sind ja die einzige Mannschaft noch ohne Gegentor. Und das sollte eben dann so bleiben in der zweiten Halbzeit, die geprägt ist von einem Fehlervermeidungsfestival. Beide wollen wirklich umbiegen und brechen, hier einen Fehler vermeiden. Aber die Portugiesen, die machen den einen. Wobei, war es jetzt der große Fehler? Nein, es war auch einfach gut gespielt. In der 91. Minute ist es Ferran Torres, der durchsteckt auf Mikel Merino und der erzielt mal wieder das Last-Minute-Tor für Spanien, genau wie im EM-Viertelfinale 2024 in Deutschland, ist es Mikel Merino mit dem späten Siegtreffer, der Spanien ins Viertelfinale hieft, auch weil in der 97. Minute die beste Chance der Portugiesen im zweiten Durchgang nicht genutzt wird. Bernardo Silva, der köpft knapp drüber und damit ist das portugiesische Turnier beendet. Portugal letztendlich auch mit keiner guten WM. Das war ein glücklicher Sieg im Achtelfinale gegen Kroatien, das war auch keine gute Vorrunde, da hat man nur gegen Usbekistan brilliert, ansonsten zweimal unentschieden gespielt und letztendlich heißt das auch, dass CR7 Cristiano Ronaldo ohne seine WM-Krönung bleibt in seiner Karriere. 6 Weltmeisterschaften gespielt, aber bis auf die erste WM, als es ins Halbfinale ging in Deutschland 2006, war da relativ wenig dabei. 2010 Achtelfinale, 2014 Vorrunden aus, 2018 in Russland nochmal Achtelfinale, 2022 Viertelfinale und jetzt nochmal Achtelfinale. Das ist keine gute Bilanz für ein Team, das in der Zeit eben die EM gewonnen hat und das hat Cristiano Ronaldo auch anschließend nach der Niederlage gegen Spanien gesagt. Das wird eben sein Highlight in seiner Nationalmannschaftskarriere bleiben, der EM-Titel 2016. Apropos, er hatte übrigens gesagt, ob er weitermachen wird im Nationalteam. Ja, das ist noch nicht ganz entschieden. Höchstwahrscheinlich sei es zumindest die letzte WM. Also stellt euch vor, der tanzt da mit 45 nochmal an. 2030 sehe ich natürlich nicht und das wäre auch fatal, weil auch bei diesem Turnier, muss ich sagen, hat er Portugal eher gebremst als geholfen und das ist nicht zum ersten Mal der Fall. Also mindestens seit den letzten 3 Turnieren, mindestens seit Katar 2022 ist Cristiano Ronaldo eben keiner, der das Team weiterhilft, ist eher so ein bisschen bremst, weil Roberto Martinez und auch sein Vorgänger, sie müssen ihn halt gefühlt einsetzen, ansonsten ist das eine Staatsaffäre und das macht dieses Team nicht stärker, um es vorsichtig auszudrücken, wenngleich er individuell immer noch manchmal seine Klasse hat aufblitzen lassen können. Roberto Martinez ist auch noch ein gutes Stichwort. Der hört als Trainer auf. Das hat er allerdings auch schon vor der Weltmeisterschaft angekündigt. Roberto Martinez, der langjährige Trainer von Belgien, jetzt mit Portugal den größten Erfolg eingefahren. Das war der Nations League-Titel. Wie geht's weiter jetzt für Spanien, die Last Minute gewinnen und weiterhin ohne Gegentor sind? Es geht gegen Belgien weiter, gegen das Ex-Team von Roberto Martinez. Freitag 21 Uhr Anstoß in Los Angeles. Und wie ist Belgien dahin gekommen? 2 Uhr nachts Anstoß zu deutscher Zeit in Seattle gegen den Gastgeber, gegen die USA, gewinnt Belgien mit 4:1. Die Partie wurde natürlich im Vorfeld schon krass überschattet von der Causa Balogun, der auch wenig überraschend dann in der Startelf steht. Balogun, der ja rot gesehen hat, hatte nach einer Stunde im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina und diese rote Karte, ja, sie war sehr wahrscheinlich, so deutet alles daraufhin jetzt nicht das Resultat einer absichtlichen Aktion, eines absichtlichen Fouls, aber eine rote Karte zieht mindestens ein Spielsperre nach sich, nicht so hier. Die FIFA kündigt an, dass Balogun spielen kann, dass die Sperre auf Bewährung ausgesetzt wird und das erzürnt natürlich nicht nur die Belgier, die im Vorfeld durch diese Ungleichbehandlung viele neue Fans für sich gewonnen haben dürften. Es wurde zum Riesenpolitikum, denn ursächlich offenbar für diese Entscheidung war auch ein Telefonat von Donald Trump mit Gianni Infantino. Anders ist das Ganze nicht zu erklären. Donald Trump hat gestern dann auch bestätigt, dass er mit Gianni Infantino gesprochen hat. Wir hören mal rein in seinen Ton, den er auf Journalistennachfrage zum Besten gegeben hat.
Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected. Who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. This isn't just a success. I actually said, Johnny, we've got all these games. Each one is turning out to be a Super Bowl. And we have all these games. You know, when you think of it, every game is like a Super Bowl. Yes, I watched last night. What a game that was with Mexico and England. I mean, 2 countries. I don't know the players, although I think Kane is a great player. See, I played golf with him, and I like him a lot. He's a good golfer. But he's really great. But I watched, and no reason for me to watch, and you couldn't take your eyes off the game. Because I said, Johnny, you know, you have all these games, because they added games, in a country where really we don't, it's not our main sport, to put it mildly. And this has been four times more successful. He told me last night, the numbers are four times greater. They think 50 or 60 million people are going to be watching the game tonight. I mean, you know, this is getting to be Super Bowl numbers. But you have a game tonight, and I think they're projecting a minimum of 50 million people watching a game. We call it soccer. It's called football, I guess, but we can't really call it football because it gets a little, there's a little confusion. So, yeah, you call it soccer. We're the only ones that do that, but we have football, and football's great. But I've never seen anything like it. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up.
Ein Sidefact zu diesem O-Ton von Donald Trump, dass Donald Trump mit Harry Kane Golf gespielt hat, finde ich auch interessant. Ansonsten sagt der US-Präsident, Zitat, das war gar kein Foul von Balogun. Zwei Spieler, die mit voller Geschwindigkeit zufällig ineinander gekracht sind. Balogun habe eben nichts falsch gemacht, so Trump. Und das mit der roten Karte und vor allem der Sperre, die daraus eigentlich folgt, das hat Trump sowieso nicht verstanden.
He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, but, and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
Am Ende des O-Tons gibt Trump dann seinem Vorgänger Joe Biden noch einen mit. Auch das darf natürlich nicht fehlen. Die WM, Olympia 2028 in L.A., das alles habe ja Trump und nicht der schläfrige Biden in die USA geholt. Kommen wir zum Sportlichen. Belgien hat im Vorfeld nicht nur viele neue Fans für sich gewonnen, sondern auch viermal gewechselt in der Startelf im Vergleich zum 3-2, zum sehr glücklichen Sieg gegen den Senegal. Trainer Rudi Garcia setzt auf Luke Bakio, Raskar, Onana und Ngoy für Doku. Kevin De Bruyne, Hans van Aken und Theat van Aken kamen aber schon nach gut 20 Minuten ins Spiel, weil Onana sich offenbar auch schwerer verletzt hat in der Partie. Belgien wunderbar reingestartet in die Begegnung, direkt mit einer guten Chance in der ersten Minute, aber Freeze im Tor, der US-Amerikaner hält. In der neunten Minute kann er da nichts ausrichten gegen Charles de Ketelare. Der bringt die starken Belgier in Führung, weil die USA vollkommen pennt in der Defensive. Die USA haben nur einen lichten Moment. Malik Tillmann, der in Deutschland geborene US-Amerikaner, per abgefälschtem Freistoß zum 1-1 nach einer halben Stunde, aber weniger als zwei Minuten später fällt das 2-1 für Belgien. Es ist wieder de Ketelare, der köpft eine Flanke ein zum 2-1. De Ketelare, der bislang überhaupt nicht gut im Turnier war, hier mit einem überragenden Spiel. In der zweiten Halbzeit passiert dann gar nicht mehr viel. Also von den USA kam unglaublich wenig. Die hatten auch gar keinen richtigen Mut mehr, so schien es, wirkten auch wie gelähmt. Und da hat man ganz klar gemerkt, dass die nicht mehr im Turnier waren, dass die auch einfach negativ überlagert wurden von diesem ganzen Balogun-Thema. In der 57. Minute fällt dann auch schon die Entscheidung. Es ist ursächlich ein Megabock von Matt Freeze im Tor der US-Boys. Der steht weit vor dem Tor und vertändelt vollkommen den Ball. Hans van Aken sagt Dankeschön, trifft zum 3-1. Den Endstand besorgt der eingewechselte Romelu Lukaku einmal mehr mit einem Joker-Tor zum 4-1 für Belgien, das jetzt bei den letzten oder bei mit dieser WM hinzugerechnet vier Weltmeisterschaften dreimal mindestens das Viertelfinale erreicht hat. Die goldene Generation, sie kommt ja längst an ihr Ende, aber Sie ist hier bereit für einen letzten Tanz, wird auf Spanien treffen in Los Angeles am Freitag 21 Uhr deutscher Zeit. Die USA, für die geht ein eigentlich gutes Turnier dann sehr, sehr betrüblich zu Ende. Völlig neben der Spur gewesen, Belgien klar besser. Und damit ist auch der dritte Gastgeber raus. Gestern hat sich ja schon der zweite verabschiedet und das war eine hochemotionale Geschichte. Die WM für die USA vorbei, für Kanada ist sie seit Samstagabend vorbei und für Mexiko seit Ortszeit Sonntagabend. Damit alle drei Gastgeber im Achtelfinale raus. Das Ende für Mexiko, es kam dann ja so ein bisschen urplötzlich in einem Wahnsinnsspiel gegen England und da wollen wir jetzt nochmal drauf schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier in der heutigen Podcast-Folge und ich will unbedingt noch sprechen mit Stefan Uhrsfeld, unserem Mann in Mexiko. Er hat mir im Vorgespräch schon gesagt, das war einer der spektakulärsten Reportereinsätze seines Lebens im Aztekenstadion gestern beim Spiel Mexiko gegen England. Darüber müssen wir jetzt eben nochmal sprechen, denn es war alles aber kein gewöhnliches WM-Spiel. Hi Stefan, grüß dich.
Jo, hi. Grüße aus Mexiko-Stadt. Hier wird gerade aufgeräumt. Die Straßen werden gekehrt gestern Abend vor dem Hotel. Ich bin hier in der Zona Rosa, direkt an dem Reforma de la Paso, dem großen Boulevard. Und da wollten ja 1,5 Millionen Mexikaner feiern, dazu kam es dann nicht. Einige standen noch auf der Straße, schmissen sich in die Luft. Viele Leute hatten Schaum im Gesicht, der Schaum wurde ja an den Straßenecken noch verkauft, aber es war alles ein bisschen gedämpft. Es kam zeitweise so rüber wie damals 2006, als Deutschland gegen Italien verloren hat und das Sommermärchen endete in Deutschland. So ein bisschen ein Sommermärchen haben ja auch die Mexikaner geschrieben. Endet jetzt, die WM zieht ohnehin weiter in andere Länder, vornehmlich natürlich in das Trump-Land. Und ja, es war ein spektakulärer Abend, der eben nicht nur das Spiel beinhaltete.
Ja, ich würde sagen, mit diesem Interview machen wir auch so ein bisschen den Deckel drauf für die WM aus mexikanischer Sicht. Du hast es angesprochen, war das letzte Spiel in Mexiko und es war ein würdiges, ich denke, das Prädikat Jahrhundertspiel, das kann man hier mal wählen, für einen epischen Kracher, der erstmal eine Stunde später anfing, der ja auch schon im Vorfeld irgendwie bespielt wurde auf den diversen Kanälen, natürlich auch rund um die diversen Themen. Eigentlich sollte das Spiel dann kurzzeitig nach vorne verlegt werden und all solche Themen. Wie hat sich das denn angefühlt in Mexico City selbst, also dieses ganze Build-up auf dieses Spiel gegen England?
Ich bin hier am Tag vor dem Spiel, am Samstag angekommen und die ganze Stadt war in Grün gekleidet, an jeder Straßenecke wurden mexikanische T-Shirts verkauft, wurden Trikots verkauft, wurden Kappen verkauft. Die Hunde, die ich hier, glaube ich, schon mehrfach erwähnt habe, weil es mich einfach so fasziniert, dass die Tiere teilweise die WM übernommen haben, trugen allesamt Mexiko-Trikots. Es war eine sehr, sehr große Vorfreude zu spüren. Alle haben davon geredet, dass die Mannschaft das Land für den Moment vereint hat und dass sie auch irgendwie ihren Frieden damit gefunden haben, dass es nur 13 Spiele gibt in Mexiko. Und jetzt war eben das große Spiel, was von allen Mexikanern, mit denen ich gesprochen habe, als das größte Spiel der Nationalmannschaftsgeschichte beschrieben wurde. Eben England zu Hause im Aztekenstadion bei der WM das Viertelfinale erreichen. Das war natürlich der ganz große Traum. Ein bisschen, du hast die Verlegung angesprochen, das Spiel sollte von 18 Uhr Ortszeit auf 12 Uhr Ortszeit vorverlegt werden. Zweierlei Faktoren haben da eigentlich eine Rolle gespielt. Einmal das Wetter, wie sich dann herausstellte, nicht unberechtigt. Und dann gab es natürlich auch Sicherheitsbedenken. Hatte ich schon mal erzählt, dass hier mit 40.000 Sicherheitskräften alles abgesichert wurde. Und es bestand eine gewisse Sorge davor, dass, wenn sich dann die Engländer noch darunter mischen, es problematisch werden könnte bei den eventuellen Feierlichkeiten bei einem Sieg der Mexikaner. Passierte dann nicht. Deswegen ist das alles sehr, sehr ruhig verlaufen. Die Spielverlegung selbst im Stadion. Ich saß im Medienzentrum, da lief gerade das Spiel Brasilien gegen Norwegen und das Medienzentrum ist so ein Zelt, was vor dem Aztekenstadion selbst steht und du hast dann von draußen einfach nur ein Krachen und ein Donnern gehört und merktest, das Gewitter hier fühlt sich komplett anders an und da fühlt es sich auch extrem nah an einfach. Dann gab es die Durchsage, man darf jetzt nicht mehr rausgehen, dann standen alle Journalisten an den Türen und haben Videos gemacht von dem Regen und dann gab es so einen Schriftzug am Stadion, dass das Gewitterprotokoll jetzt in Kraft getreten ist und man im Stadion bleiben soll, auf seinen Plätzen bleiben soll oder eben wieder dann im Medienzelt. Zwischendurch hieß es dann auch, die Busankunft sei verzögert. Große Aufregung, alle hauten in die Tasten. Jetzt kommen die Mannschaften nicht mal. Was passiert mit diesem Spiel? Das haben die dann relativ schnell festgestellt und haben 3 Minuten später eine Ansage gemacht. Ja, wir haben uns vertan. Die Busankunft verzögert sich nicht. Sie ist nur abgesagt für die Fotografen. Die dürfen eben das Zelt nicht verlassen. Bis dahin war die Nachricht aber schon draußen und einige hatten für große Aufregung gesorgt. Alles sehr seltsam organisiert. Irgendwie funktioniert das. Man muss sich auf das Chaos einlassen. Dann kam die Verlegung des Spiels auf 19 Uhr. Pfiffe im Stadion. Und danach setzte eine einstündige Massenparty ein.
Und wie war das dann? Beschreib mal die Atmosphäre dort im Stadion bei dieser Fußball-Megaparty.
Die haben dann angefangen mit einem 9-minütigen Psychedelic-Klassiker von Juan Gabriel, Hasta que te conocí. Das ist so ein Lied, was sich, das ist so ein Schmachtfetzen am Anfang, steigert sich mit Bläsersätzen immer weiter rein. So Mariachi-Psych kann man das vielleicht nennen. Und die Leute sind komplett ausgerastet während des Liedes. Danach, weil die immer abwechselnd Lieder gespielt haben, mexikanische Lieder und dann englische Pop-Lieder, folgte Don't Look Back in Anger zu einem gellenden Five-Konzert. Und man muss sich die Akustik in dem Stadion so vorstellen, dass es so ein Hi-Fi-Sound ist. Du hörst sowohl das Lied und du hörst die Zuschauer. Und das ist, haben die irgendwie hinbekommen, dass es nicht so wie das in europäischen Stadien ist, in deutschen Stadien so ist, dass die Soundanlage alles überlagert, sondern die mischt sich einfach in die Atmosphäre rein. Und dann hast du diese, weiß ich, zu dem Zeitpunkt 40.000 Leute im Stadion, 45.000, wurde dann immer mehr, die einfach nicht mehr aufhörten zu feiern. Dann kam Maná, der große mexikanische Sänger, vielleicht vergleichbar mit Westernhagen, der dann nochmal seinen Auftritt hatte. Der hat auch schon bei der Eröffnungsfeier gespielt, hat aber gar nicht, der kam nur aufs Spielfeld mit einem Trikot, hat sich bejubeln lassen, dann wurde sein Klassiker eingespielt, das ganze Stadion wieder mitgesungen und so ging das über eine Stunde lang. Und dann kam irgendwann die Mannschaft und das war dann schon scheiße. Das war so eine Unterbrechung einfach. Die Party endete und auf einmal musste man sich auf das Spiel wieder fokussieren. Hat dann noch ein bisschen gedauert, vielleicht so 45 Minuten, dann kam eine kleine Abschlussfeier und die Nationalhymnen, die so eine Wucht entfaltet haben und dann begann das Spiel. Aber das Vorspiel zu diesem Spiel war schon so beeindruckend, dass man eigentlich das Spiel schon gar nicht mehr sehen brauchte, um zu sagen, ich hatte hier wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Eine Sache noch dazu, als ich zur Tribüne gegangen bin, gehst du so am Stadion entlang, musst ein paar Treppen runtergehen, ganz viele Fans und da waren unfassbar viele Pfützen. Das waren wirklich so, weiß ich, so knietiefe, knöcheltiefe Pfützen. Und weil es so viele Arbeitskräfte an dem Stadion gibt, standen dann dort welche, die mit Eimern das Wasser einfach weggeschöpft haben. Und die anderen Leute liefen halt durch das Wasser und es war einfach so eine wilde Atmosphäre. Ne? Also das kann man sich kaum vorstellen, wenn man eben nicht da ist. Also aus dem Himmel ergoss sich halt ein Fluss, ne? Und die standen in den Regenponchos da und haben gefeiert. Unglaublich. Tolle Sache.
Also jetzt sind wir noch gar nicht beim Spiel. Wir haben ja auch gestern in der Podcast-Folge habe ich ja auch zum Spiel die einzelnen Szenen auch schon besprochen. Das müssen wir jetzt nicht noch rekapitulieren, aber so insgesamt die Atmosphäre während des Spiels. Wie war das denn? Wie wog denn das hin und her? Die erste große Chance hatte ja Mexiko nach einer Viertelstunde durch Raúl Jiménez. Dann gab es diesen Doppelschlag durch Jude Bellingham und dann kam Quiñones, der ja auch das erste Tor dieser WM erzielt hatte vor knapp 3 Wochen im Aztekenstadion gegen Südafrika. Der machte das 1-2 und danach waren die Mexikaner wieder oben auf. Also es kam schon auch im Fernsehen gut rüber, aber natürlich kann das nicht mithalten mit deinem Vorort-Erlebnis. Beschreib mal, wie war das während des Spiels?
Es ging halt hin und her. Ne? Die Anfangsphase, habe ich jetzt 2 Spiele dort gesehen, das Eröffnungsspiel und dann eben gestern das Spiel England gegen Mexiko. Es ist kaum vorstellbar, wie laut es ist, wenn der Gegner den Ball hat, wie niederträchtig das Publikum eigentlich der gegnerischen Mannschaft gegenüber ist. Sie werden ausgepfiffen, ausgebuht. Gestern ging es in der zweiten Halbzeit auch wieder das, für das die Mexikaner schon öfters mal belangt worden sind, in homophobe Sprüche über. Das ist aber eben dann, weiß ich nicht, es ist Teil der Geschichte, muss man aber auch nicht größer machen, als es ist. Das Spiel wogte hin und her. Die ersten 35 Minuten war es relativ ruhig. Die Mexikaner haben immer Olé, Olé bei jedem Ballkontakt. Und dann eben wurde gepasst. Manchmal wurde es schneller, manchmal war es langsamer. Es war schon laut. Und dann kommt dieser Spielzug der Engländer, Pickford, Rice, Saka, Bellingham. Es ist komplette Stille. Du siehst dann in dem Moment nur, wie Bellingham zur Eckfahne rennt, weil auf der anderen Seite waren die Engländer. Deswegen hat er da eigentlich vor der mexikanischen Kurve, also es war ja nur eine einzige mexikanische Kurve, bis auf die Hintertor-Kurve der Engländer da mit, weiß nicht, 5.000, 6.000 Leuten waren die vielleicht dort. Und es war ruhig, ne? Es war komplett ruhig. Und dann hast du so einen komischen FIFA-Sprecher, der da mit so einer lauten, fast schon generischen Stimme, die das Tor nochmal verkündet. Und in dem Moment fällt ja schon das 2-0. Und dann war erstmal alles aus und alle Stecker gezogen für 4 Minuten.
Dann kam King Yonis.
Ja, und dann haben die ECC, also das ist so ein Gesang, der hier mit einem Flüstern begonnen hat, soll den Traum der Mexikaner widerspiegeln. Was ist, wenn es wirklich passiert? Was passiert dann? Was machen wir? Und das wurde immer lauter und da haben sie sich dann reingesteigert. Dann gab es ja noch 3 richtig große Chancen der Mexikaner vor der Pause und so bist du eigentlich mit dem Gefühl in die Pause gegangen, hier kann noch einiges passieren, weil das Publikum halt, ist ja wirklich, ich zahle gerne, wenn ich dann zurück bin, auch sehr viel Geld in die Kasse ein, der 12. Mann war. Also es ist eben so, ne? Und du hast aber auch den Engländern zum Beispiel nicht angemerkt, dass sie sich von der Höhe haben beeinflussen lassen, aber auch nicht von den Gesängen. Tuchel hat das, glaube ich, ganz gut geschafft, alles fernzuhalten von der Mannschaft. Er hat von vornherein gesagt, das ist ein Spiel, das ist ein sehr bedeutendes Spiel in einem ikonischen Stadion bei einer WM und wir müssen trotzdem sportlich abliefern und uns nicht beeinflussen lassen davon. Das ist England in der ersten Halbzeit mit diesen eiskalten Kontern sehr, sehr gut gelungen. Man hatte auch da bis zum 2-0 dann eigentlich nicht, bis zum 2-1 nicht das Gefühl, dass hier irgendwas passieren kann. Und dann änderte sich natürlich alles.
Ja, in der zweiten Halbzeit gibt es ja erstmal den Pfostenschuss von O'Reilly und dann gibt es die rote Karte gegen Kwanzaa, woraufhin natürlich die Mexikaner oben auf waren. Und dann wiederum wird das Foulspiel begann von Rangel an Gordon. Kane macht den Elfmeter rein zum 3-1. War dann der Stecker wieder genauso gezogen oder wie war dann die Atmosphäre?
Dann war der wieder gezogen tatsächlich. Ja, du hast, aber er war vielleicht für 2 Minuten gezogen und dann ging es eher in so einen Modus über, naja, wir haben jetzt hier schon das wahrscheinlich letzte WM-Spiel, lass uns jetzt nochmal alles probieren, lass uns nicht aufgeben, lass uns weiter die Mannschaft unterstützen. Und dann wurde es nochmal richtig laut und es regnete weiterhin und es war zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon so eine surreale Atmosphäre, denn bereits bei dem 1-2 flogen ja Bierbecher, Popcorn, Nachos und Schuhe durch das Stadion. Ne? Schuhe. Die flogen dann einfach, warum? Schuhe auch, ja, also die flogen dann einfach, hast du gesehen, das sind Schuhe, die jetzt hier gerade fliegen. Jetzt sich irgendwie ausgezogen und voller Freude einfach die Ränge runtergeschmissen. Weil es auch gut aussieht, muss man sagen. Ne? Die hatten ja hier auch alle ausgestattet mit Mexiko-Fahnen. Die haben sie nicht durch die Gegend geschmissen. Aber die Schuhe dann schon. Ich weiß nicht, wie die nach Hause gekommen sind oder ob die schon so nass waren, dass es ohnehin jetzt ganz gut war, mal keine Schuhe mehr zu tragen. Aber und das hat sich dann bei dem 3-2, war ja dann auch relativ bald der Elfmeter auf der anderen Seite, ne? Und dann auch da die Wahlentscheidung, da haben dann schon alle auch richtig gefeiert. Ne? Als dann der Schiedsrichter, der australisch-iranische Schiedsrichter zur Seitenlinie ging und das Wahrsignal machte. Ja, übrigens, die Ansagen hat man im Fernsehen wahrscheinlich mitbekommen, eigentlich gar nichts gesagt hat bei den Ansagen dann.
Ja, das Ding war, er hat was gesagt, aber es war immer die Hälfte abgeschnitten. Da war noch nicht das Mikro freigegeben. So wirkte das, weil er hat die Lippen schon bewegt. Das war bei beiden Szenen so. Er hat die Lippen schon bewegt und dann war aber das Mikro noch nicht freigeschaltet. Und dann kam halt immer nur noch so ein bisschen Staccato dabei rum.
Number 9, Foul, Penalty. Mexiko.
Sensationell.
Und dann alle durchgedreht.
Großartig natürlich auch für den neutralen Zuschauer, dass das 2-3 so schnell fällt, weil dadurch wusstest du, du kriegst dir jetzt eine ganz knackige Schlussphase. Ist ja mehr als das gewesen. Also mit der Nachspielzeit, die ja dann von 11 auch nochmal auf 12 Minuten erhöht wurde, letztendlich nach dem Tor von Fields in der irgendwie 60. hattest du ja dann nochmal fast eine gesamte Halbzeit Zeit für Mexiko. Dann allerdings haben die ganz großen Chancen ja wirklich gefehlt. Also sie haben alles versucht, haben so ein bisschen Handball gespielt, aber da haben die Engländer natürlich mit ihrem Kampfgeist auch sehr viel beigetragen zu diesem ikonischen Spiel, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben sich ja, kann man das sagen? Wahrscheinlich schon. Die haben sich ja verbarrikadiert im Strafraum und haben wenig Entlastungsmomente schaffen können, einfach weil eben 10 Mann, die Höhe hat dann mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Die waren alle sehr erschöpft. Und dann segelten die Flanken ja ständig rein, von rechts, von links, und sind auch selten durchgebrochen bis zur Grundlinie, um dann wirklich mal eine Gefahr zu kreieren, und selten, also ein bisschen so eine Mannschaft, der nicht viel einfällt. Und in der Mitte hat sich halt Pickford in alles reingeschmissen, was in irgendeiner Form möglich war. Dann hast du ja ganz zum Schluss nochmal, das war dann natürlich sehr fiebrig im Stadion, ne? Also da haben alle mitgezittert und es war eine Anspannung zu erkennen, weil jetzt, die wussten ja auch, wir machen hier das 3-3, dann gewinnen wir das Spiel. Weil England war ja wirklich am Ende und die haben sich ja da durch das Spiel geschleppt. Kane wurde dann ausgewechselt, weil er nicht mehr konnte, weil es einfach zu viel für ihn war. Ich glaube nicht, dass da andere taktische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, weil es hätte ja immer noch die Möglichkeit eines Elfmeterschießens bestanden, aber er ging dann halt einfach runter, weil es nicht mehr klappte. Und dann hatten wir, glaube ich, in der 94. Minute, also vierte Minute, fünfte Minute der Nachspielzeit, gab es dann ja noch diese spektakuläre Abwehraktion neben den Pfosten des Engländers. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
John Stones. Also ehrlich gesagt, ich glaube, das war viel später. Also,
war viel später sogar,
meinst du, wo der Ball so Zentimeter neben den Pfosten geht?
Genau, das meine ich,
das ja. Das müsste, glaube ich, in der 10. oder 11. gewesen sein. Das war wirklich ganz kurz vor Schluss. Das war super spät, ja.
Passagen, wo es dann nochmal so 3-4 Eckbälle gab und der Torwart dann nochmal mit Rangeln nochmal mit nach vorne stürmte. Und es verschwimmt dann auch tatsächlich hinten raus auch alles, weil einfach die Arbeitsbedingungen sind auch so. Ich bin da um 11 Uhr bin ich aufgebrochen zum Spiel. Dann hat das Spiel erst um 19 Uhr begonnen. Und mit all den Verzögerungen hat das ja dann insgesamt nochmal 107 Minuten, 108 Minuten Spielzeit. Es verschwimmt halt alles, ne? Weil du vorher auch die ganze Zeit, man muss ja auch mitfeiern. Also wir standen tatsächlich auf der Tribüne und haben so ein bisschen getanzt, weil das einfach richtig geil war. Ja, das hast du dann so Reporter gesehen, die das sonst eigentlich nicht machen.
Wie war dann die Atmosphäre nach dem Spiel auch außerhalb des Stadions? Wir kennen die ganzen Geschichten, du hast es selbst auch angesprochen im Vorfeld. Es gab ja auch schon 3 Tote in Mexiko im Zuge der Feierlichkeiten nach den jeweiligen Spielen. Wie war das jetzt gestern im Moment der Niederlage? Irgendwelche kritischen Situationen dann noch erlebt auf dem Heimweg oder irgendwas anderes mitbekommen?
Überhaupt nicht. Also ich habe mich dann auf dem Weg zur Pressekonferenz, die dann wieder im Medienzentrum stattgefunden hat, 10 Minuten Fußweg von der Pressetribüne, mit einem mexikanischen Fan unterhalten. Er sagte, ja, das dritte Tor war einfach zu viel für uns und es war so ein schönes Turnier und jetzt ist es halt vorbei und man hatte das Gefühl, das ist schon so jetzt nicht nur er gewesen, der so denkt, die waren erschöpft. Weil für alle war es ja auch ein langer Tag im Stadion selbst und manche hatten keine Schuhe mehr an, mussten dann ja trotzdem noch durch diese Pfützen laufen und waren, also ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Sommermärchen 2006, Deutschland-Italien, so ein bisschen kam es so rüber wie, der Traum ist aus, wir haben alles probiert, aber es reicht halt in dem Moment nicht. Auf der Pressekonferenz selbst haben sich dann auch alle da, die mexikanischen Reporter, dann wieder Lateinamerikaner, die sich erst beim Trainer bedanken, und das haben sie wirklich gemacht, dass er das Land vereint hat mit seiner Mannschaft, und es gab keine Kritik in dem Moment, weil alle, die dort waren, denen war schon bewusst, was sie erlebt haben. Die Straßen dann, also es war rund um das Stadion, was viel organisierter als beim Eröffnungsspiel. In den Bars waren noch ein paar Leute, die dann aber, da waren Engländer und Mexikaner zusammen und haben tatsächlich zusammen gefeiert, und die Straßen waren relativ leer. Hier dann, um den großen Bogen zu schließen, im Reformer Zona-Rosa-Bezirk, haben ein paar Leute gefeiert, aber grundsätzlich war da schon eine Erschöpfung sichtbar. Was auch bei jedem Fußballspiel hier dann dazu gehört, einige Leute, die nicht mehr laufen konnten.
Im Sinne von komplett erschöpft oder auch etwaiger Tequila-Konsum?
Ja, das eher zweiteres, würde ich sagen. Aber wenn wir schon bei den Drogen sind, dieses Spiel, hätte man da noch Pillen verteilt, ich glaube, das wäre noch eine viel größere Party gewesen für alle, weil es fühlte sich an wie ein Club teilweise. Also jetzt im Vorfeld des Spiels wieder. Und ja, es war eine vierstündige Massenhypnose, die da stattgefunden hat. Und dann sind die Leute eben aufgewacht und haben festgestellt, Mist, die Realität ist dann doch jetzt eine andere. Wir müssen unsere Ente einpacken und unsere Hunden wieder das Trikot ausziehen. Und jetzt siehst du hier auf den Straßen heute Morgen und heute Mittag eigentlich auch keine Mexiko-Trikots mehr.
Sondern wieder die Vereinstrikots von Pumas, Chivas und wie sie alle heißen in Mexiko. Tigres, ne? Also ist ja auch, es ist ja einfach ein großes Fußballland und irgendwie
ja, total
geil, dass natürlich da diese Spiele jetzt stattfanden. Last but not least, Stefan, lass uns noch mal ganz kurz den Blick auf England werfen, denn du machst ja jetzt noch ein weiteres Spiel im Stadion. Samstag, 23 Uhr deutscher Zeit in Miami, Englands Viertelfinale gegen Norwegen. England gegen Haaland und Co. gegen das Tormonster Ødegaard und Co. Was ist für England drin? Was geht jetzt für die Truppe? Ich meine, du hast schon vor dem Turnier gesagt, die werden Weltmeister. Glaubst du, dass sie es wirklich schaffen oder ist vielleicht auch gegen Norwegen Endstation?
Jetzt war ja die Frage, glaubst du das mittlerweile auch?
Nee, ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, sie haben ein bisschen zu viele Kräfte gelassen. Also das wird man im Nachgang sagen, wenn sie dann ausscheiden. Wann auch immer. Ob gegen, vielleicht gegen Norwegen, glaube ich eher nicht. Aber Halbfinale gegen Argentinien, vielleicht im Finale. Ich glaube nicht, dass sie am Ende ganz oben landen. Ich glaube aber auch nicht, dass dieses Turnier noch irgendwie eine Möglichkeit bietet, um Thomas Tuchel wegen irgendwas böse zu sein. Im Gegenteil.
Niemand kann Thomas Tuchel böse sein. Thomas Tuchel hat ja wirklich alles, also ich habe vorhin schon mal erwähnt, der hat es ja wirklich geschafft, eine Einheit zu bilden aus diesem Team, eine Einheit zu formen, da oben in Kansas, wo sie sich am Anfang des Turniers ja eine Pool-Table gekauft haben bei eBay Kleinanzeigen. Und der steht jetzt in deren Camp. Da wird ein bisschen gespielt und alle sind glücklich, die gehen immer zusammen, die sind eine Einheit mit den Fans. Die Fans, ich habe heute mit einigen Engländern gesprochen, auch dann eben in England, da haben mich viele irgendwie kontaktiert und wir haben dann eben über das Spiel geredet. Und eigentlich haben alle gesagt, in ihrem Leben haben sie so eine Willensleistung, also so eine Kampf einer englischen Mannschaft noch nie gesehen. Es hat bessere Spiele gegeben. Da kam dann immer hier das 5:1 gegen Deutschland 2001 in München.
Letztes Spiel damals im Münchner Olympiastadion im Alten, oder?
War das so?
War das Kann nicht das sein. Letzte Länderspiel dort? Und das letzte im alten Wembley Didi Hamann entschieden.
Genau, das wusste ich nicht, mag aber sein. 2001 passt ganz gut, dass es auch das letzte Länderspiel dann im Olympiastadion war. Tuchel hat es auf jeden Fall geschafft, also der hat die Mannschaft in so einen Tunnel geschickt und die sind da voll drin. Also auch wenn du das hörst, ne, die leben dieses Turnier so, dass sie sehr ständig auch darauf angesprochen werden. Was macht ihr denn jetzt, was sagt ihr den Leuten zu Hause, die ja da sich um 3 Uhr nachts dann oder um 2 Uhr nachts dann im Pub dieses Spiel angeschaut haben? Und Bellingham sagte dann, ja, keine Ahnung, hier noch ein bisschen was trinken und dann den Boss anrufen. Ich komme heute nicht. Und das ist schon so eine Leichtigkeit, trotz des Kampfs gestern, die du in der Mannschaft so wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Und dann hast du natürlich viel Individual Brilliance mit Harry Kane, Bellingham, der jetzt scheinbar dann oder offenbar im Turnier angekommen ist. Pickford, der sich gefunden hat. Gordon fällt immer so ein bisschen ab, aber hat dann gestern den Elfmeter rausgeholt. Saka, du kannst Rashford bringen. Rice hat gestern das 1-0 eingeleitet. Und alle kämpfen füreinander und alle sind auch gewillt, dafür dreckig zu spielen. Ne? Also Rice kriegt in der ersten Minute eine gelbe Karte. Kane rammt in der vierten Minute einen Mexikaner um. Die haben da auch sehr körperlich gespielt. Und es ist ein klassischer europäischer Fußball, den die spielen. Ich glaube auch, dass sie gegen Norwegen nicht so leiden werden wie gestern.
Sagt Stefan Ürsfeld, unser Mann am Rande der englischen Nationalmannschaft und am Rande der mexikanischen Nationalmannschaft. Vielen, vielen Dank für all diese unfassbaren Erfahrungsberichte. Vor allen Dingen die Schuhe haben mich abgeholt und natürlich die Beschreibung dieser mexikanischen Musik. Was war es noch? Mariachi Psyche?
Mariachi Psyche, ja.
Boah, ich werde mir das jetzt gleich auf die Kopfhörer legen, aber sowas von.
Mach das. Am Rande des Zusammenbruchs grüßt Stefan Ürsfeld aus Mexiko. Mach's gut, Kevin.
Ciao.
Tschüss.
Danke an Stefan und damit machen wir den Deckel auf die gesamten drei Gastgebernationen drauf. Zumindest aus sportlicher Sicht war das ja alles andere als schlecht. Also gerade Kanada hat positiv überrascht mit einem Achtelfinale, hat auch ein bisschen den Turnierbaum genutzt. Mexiko hat 4 Spiele ohne Gegentor gewonnen und ist dann in wirklich kämpferisch brachial starke Engländer reingelaufen. Und die US-Boys, ja, die haben bis dahin, bis zum Spiel gegen Belgien ein super Turnier gespielt, aber gegen Belgien, dann war es auch wirklich richtig schlecht und die Begleitumstände, die waren auch alles andere als schön. Mal schauen, was politisch diese WM aus Gastgebersicht noch zu bieten hat. Wir schauen jetzt zum Abschluss der Folge nochmal kurz auf das, was uns heute erreichen wird. Wir haben 2 Spiele zu wirklich Top-Fernsehzeiten in Deutschland. 18 Uhr Anstoß in Atlanta, Argentinien gegen Ägypten. Der Titelverteidiger mit dem nächsten Auftritt und die nächste Chance für Lionel Messi, das Torekonto aufzustocken von 7, dann eben aufzustocken auf 8 oder 9, was auch immer. Erling Haaland und Kylian Mbappé haben ja aktuell gleichgezogen, stehen auch bei 7 Toren. Der Titelverteidiger nach dem Spektakel gegen Kap Verde, wieder gegen ein afrikanisches Team, allerdings die kommen natürlich mit einer ganz anderen Spielanlage, haben 2 Stars vorne drin mit Mohamed Salah und mit Omar Mamouche und die haben viel Selbstvertrauen. Ägypten spielt die Weltmeisterschaft ihres Lebens, hatten ja zuvor noch nie ein Spiel gewonnen. Das gelang dann im 2. Spiel gegen Neuseeland mit 3:1, danach ein Unentschieden gegen den Iran, weiteres Remis gegen Australien, aber Fortuna auf ihrer Seite im Elfmeterschießen gegen die Australier, haben sie jetzt auch eine Chance gegen Argentinien. Ja, also Kap Verde hat gezeigt, wie es geht. Ich bin gespannt, ob die Sinne entscheidend geschärft sind beim Titelverteidiger. Danach 22 Uhr Anstoß deutscher Zeit in Vancouver, die Schweiz gegen Kolumbien. Schweiz mit der großen Chance auf das erste WM-Viertelfinale seit 54, seit der Heim-WM. Aber Mansambi und Vargas sind fraglich, auch Djibril Sow, alle mussten das Abschlusstraining vorzeitig abbrechen und in der Schweiz, da sind sie hibbelig, denn bisher war es immer so im Turnier, wenn Spieler fraglich waren, dann haben sie schlussendlich nicht gespielt. Und das wäre jetzt hier gegen Kolumbien ein Desaster für die Schweiz, wenn Mansambi und Vargas ausfallen. Die sind für eine Vielzahl der Schweizer Tore bei diesem Turnier verantwortlich. Also das wäre eine herbe Schwächung. Kolumbien mit auch einer großen Chance, die werden diese Chance genauso sehen wie die Eidgenossen. Standen bislang erst einmal im Viertelfinale, das war 2014 in Brasilien und sie spielen ein herausragendes Turnier. Gegen Portugal waren sie dem Sieg nahe, haben die Gruppe trotzdem gewonnen und jetzt im 16. Finale gegen Ghana waren sie auch klar besser, gewinnen am Ende zwar nur 1-0, aber haben es kontrolliert zu Ende gespielt. Bin sehr gespannt auf diese Partie. Damit komplettieren wir auch das Achtelfinale und es gibt danach einen freien Tag. Donnerstagabend wird dann das erste Viertelfinale gespielt zwischen Frankreich und Marokko. Das war NTV Sport für heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch nochmal dieser ausführliche Sonderbericht, dieser Nachbericht aus Mexiko. Aber das war bitter nötig nach diesem unfassbaren Fußballspiel im Aztekenstadion. Die USA jetzt auch raus und auch Portugal mit Cristiano Ronaldo ausgeschieden gegen die immer noch Gegentorlosen Spanier. Also, das war's. Ich bin Kevin Schulte, sage Dankeschön und würde mich freuen, wenn ihr auch in 24 Stunden wieder einschaltet hier bei NTV Sport während der Fußball-WM täglich.